Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich erlebe dich nicht.
Der Schmerz Gottes wird sichtbar beim Tod Jesu auf Golgatha.
Dann wurde mir auch noch die Familie genommen. Also ich hatte dann quasi nichts mehr. Also Eltern weg, Frau weg, Job weg.
Aber der Stachel kann auch weggenommen werden, in der Gewissheit, das Schönste kommt noch, es gibt eine Ewigkeit.
Die meisten kennen ihn, den Schmerz, den wir erleben, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Der Tod ist etwas, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben möchten. Und trotzdem ist früher oder später jeder damit konfrontiert. Wenn das Herz bricht über Tod und Trauer, das ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Bei uns hörst du Dinge, die du noch nie gehört hast. Mein Name ist Kim Diehl und meine zwei Gäste heute sind Professor Stefan Holthaus. Er ist Professor für christliche Ethik und Rektor der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Stefan Bitzer, Trauerbegleiter, Trauerredner und Notfallseelsorger. Herzlich willkommen, Stefan Bitzer und Stefan Holthaus. Schön, dass ihr heute hier seid.
Dankeschön.
Danke.
Stefan, ich fange mal bei dir an. Ich zeige immer, weil wir haben ja zwei Stefans heute hier. Du bist Professor für christliche Ethik und hast dich in dem Zusammenhang auch viel mit dem Thema Tod, Sterben, auch Sterbehilfe beschäftigt. Jedes Jahr sterben weltweit über 60 Millionen Menschen. Und wenn man davon ausgeht, dass da immer so 10 Angehörige betroffen sind, dann kann man sagen, dass Tod und Trauer mindestens 600 Millionen Menschen im Jahr betrifft. Das ist ja schon eine sehr hohe Zahl und ausgehend von dieser Zahl könnte man vermuten, dass wir uns sehr viel mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigen. Aber wenn man jetzt so in die Gesellschaft schaut, dann merkt man schnell, das ist irgendwie nicht so.
Genau.
Also wie erklärst du dir das?
Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Auf der einen Seite ist der Tod etwas, was uns alle betrifft. Heiner Geißler soll mal gesagt haben, der Tod ist demokratisch, die Trefferquote ist 100%. Auf der anderen Seite ist das Thema Tod und Trauer immer noch ein Riesentabu. Und das hat verschiedene Gründe. Ich glaube zum einen, es ist der Grund, wir erleben das Sterben und den Tod selten oder seltener als früher, weil fast 80% aller Menschen sterben ja nicht mehr zu Hause. Das heißt, es ist verlegt worden ins Krankenhaus oder in die Altenheime oder so etwas. Und diese Unmittelbarkeit des Sterbens entzieht sich gerne dann unserer Wirklichkeit. Aber das Zweite ist auch, glaube ich, dass wir den Tod verbannen wollen aus unserem Leben. Wir sind ja unglaublich diesseits fixiert geworden. Und alles, was mit Krankheit zu tun hat, mit Leiden, auch mit Trauerprozesse oder so etwas, das passt nicht in unser schönes Leben. Diese ewige Jugend wird besungen und die Gesundheit wird vergötzt. Das hängt auch damit zusammen, dass wir so die ganze Dimension des Leidens und auch der Ewigkeit verloren haben. Und deswegen glaube ich, hat das ganz viel damit zu tun, dass Sterben so eine Kränkung ist, eine Kränkung des Lebens. Es zeigt uns ja auch so eine absolute Grenze auf, in einer Zeit, wo die Leute ja am liebsten heute grenzenlos leben wollen. Und diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen führen dazu, dass ich bis heute den Eindruck habe, Tod, Sterben, Krankheit sind etwas, mit denen ich lieber nichts zu tun habe und deswegen thematisiere ich es auch nicht.
Stefan, bei dir ist es jetzt ein bisschen anders. Du bist in deinem Alltag sehr viel mit dem Thema Tod konfrontiert. Du bist Trauerbegleiter und Trauerredner. Wie kamst du dazu? Wie kommt man zu so einem Beruf?
Ich hatte lange auch mit Tod und Sterben nichts zu tun. Meine Großeltern sind gestorben. Da wurde ich mit konfrontiert. Ich war 10 Jahre lang Pastor in einer Gemeinde, junge Gemeinde. Ich hatte keinen einzigen Todesfall, nie eine Beerdigung gehalten. Das Erste, was für mich existenziell und persönlich wurde, war meine Mutter, die 2005 viel zu früh verstarb aus unserer Sicht. 2007 bekam mein Vater dann Diagnose, Krebs, nicht operabel. Und dann hat ihn nachher meine Frau Andrea noch rechts überholt. Sie war eine ganze Zeit lang krank. Man wusste nicht so richtig, was sie hat. Und als dann die Diagnose kam, 10 Tage später ist sie gestorben. 10 Tage nach ihr dann mein Vater. Anfang 2008.
Das heißt, du warst innerhalb von 10 Tagen, wie du gesagt hast, eigentlich Witwer und auch elternlos.
Vollweise und alleinerziehender Vater von 4 kleinen Kindern Mein Jüngster wurde 2 an dem Tag, als mein Vater starb, also 10 Tage nach dem Tod seiner Mutter.
Wie hast du das erlebt, diese Zeit, oder auch durchlebt? Wie war das für dich?
Ausnahmezustand, absolut. Also das war so alles so unwirklich und ging auch viel zu schnell. Auch damals im Krankenhaus, es war so unwirklich. Ich war ja öfters als Pastor im Krankenhaus, habe da Leute besucht und plötzlich war ich Betroffener dort. Also nicht als Kranker, aber mich hätte auch einer gesehen und sagte, oh, besuchst wieder jemand aus deiner Gemeinde? Und dann sage ich, nee, meine Frau. Und das hat sich so falsch angehört. Ich gehöre hier nicht hin, ich will hier auch nicht sein, ich wollte auch nicht hin. Ich habe es im Krankenhaus auch nicht mehr ertragen. Das war furchtbar.
Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das natürlich auch auf deine Gottesbeziehung dann ausgewirkt hat. Inwiefern hat sich dadurch deine Gottesbeziehung auch verändert?
Also ich war davor schon ziemlich durch den Wind, auch was Gott anbelangt. Wir waren keine guten Freunde mehr. Wir beiden, weil die Zeit davor auch schon ziemlich herausfordernd war. Ich war da arbeitslos und ich weiß, wie Andrea mal sagte, die Familie kann uns keiner nehmen. Und dann wurde sie krank und ist gestorben. Und es war alles so.
Und dir wurde die Familie genommen.
Dann wurde mir auch noch die Familie genommen. Also ich hatte dann quasi nichts mehr. Ja, und es war alles so. Und ich habe zu Gott, ich habe nicht mehr wirklich gebetet in der Zeit, aber ich habe zu Gott irgendwann gesagt, hey, in den Zeiten erlebe ich auch bei Trauern ganz oft, redet man Deutsch und benutzt man auch Wörter, die man vielleicht sonst nicht benutzt. Ich habe damals zu Gott gesagt, hey, ich reiß mir hier jahrelang für dich den Arsch auf und du lässt mich so hängen. Was soll das? Ja? Also da waren nicht mehr wohlfeile Worte angesagt und nicht mehr so huhuhu salbungsvoll, sondern da wurde es ehrlich. Und ich habe es nicht mehr verstanden. Und Gott war furchtbar weit weg. Dann haben Leute gesagt, wir beten für euch. Und dann sage ich, könnt ihr machen, bringt eh nichts. Weil ich auch nicht mehr daran geglaubt habe. Und ich konnte auch nicht mehr darauf hoffen, dass irgendein Wunder passiert, weil ich wusste, wenn das Wunder nicht passiert, also wenn Andrea tatsächlich stirbt, dann drehe ich durch. Ja? Und das war schon eine ganz fiese Zeit, weil plötzlich alles weg war, stand alles in Frage. Also Eltern weg, Frau weg, Job weg, kein Geld. Ich hätte damals die Beerdigung von meiner Frau nicht bezahlen können, wenn nicht Freunde uns irre viel Geld geschenkt hätten. Wir hatten nichts, keine Rücklagen. Das war schon eine extreme Ausnahmezeit damals.
Und wie ging es dann weiter? Was hat dir im Rückblick Halt oder Kraft gegeben, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen?
Also ein wesentlicher Punkt war tatsächlich eine Begegnung mit einem Freund, der war damals auch Pastor. Und ich bin zu ihm hin und ich war richtig böse. Also Sarkastisch war meine Hauptsprache. Und ich sagte zu ihm, hey, pass mal auf, du bist doch so ein super Frommer. Du hast doch den direkten Draht zu dem da oben. Jetzt sag du mir mal, was die ganze Scheiße hier soll. Weil das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja wohl so abartig und so daneben. Und er hat 2 Dinge gesagt und die fand ich beide super mutig. Das Erste war, er sagt, Stefan, ich kenne keinen, dem es so dreckig geht wie dir. Und in dieser Aussage steckt zunächst überhaupt nichts Tröstliches, überhaupt nichts Perspektivisches, überhaupt nichts Hoffnungsvolles. Und trotzdem war es im Rückblick gesehen, glaube ich, das Tröstendste, was ich je gehört habe. Weil jemand meine Not anerkannt hat. Weil jemand mal gesagt hat, hey, das ist ja wirklich schlimm. Und nicht so duzi-duzi und es wird schon wieder und die Zeit heilt alle Wunden und du bist ja noch jung, du kannst ja noch heiraten. Die Sprüche kamen auch. Ja. Ja. Aber da hat mal jemand gesagt, hey, das war wirklich so, boom. Ja. Und dann hat er gesagt, und das fand ich super mutig, glaubst du, dass Gottes Zusagen nicht mehr gelten, weil du sie nicht erlebst?
Was hat das mit dir gemacht in dem Moment?
In dem Moment wusste ich, okay, jetzt geht es nur noch rechts oder links. Ich hatte ein Jahr lang aufgehört zu beten, Bibel lesen. Ich bin in Gottesdienst mit, weil Andrea das so wollte, weil ich bin dann mit dem Kleinen runter in den Keller zur Kinderbetreuung und habe mit ihm gespielt, mit dem Handy. Die Predigten gingen mir furchtbar weit vorbei. Und da wusste ich jetzt, okay, jetzt kann ich nicht mehr so tun, als ob. Also jetzt muss ich Stellung beziehen. Und dann bin ich, was ich sonst eigentlich nie tue, bin ich tatsächlich auf die Knie. Also habe kapituliert, habe vor Gott kapituliert und habe gesagt, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich erlebe dich nicht. Ja? Aber ich möchte dir eigentlich neu vertrauen. Ich möchte eigentlich nicht ohne dich leben. Ich habe dich früher schon zu oft erlebt. Ich bin zu sehr davon überzeugt, dass was in deinem Wort steht, was du tust, wer du bist, dass das stimmt. Ja? Also ich möchte dir neu mein Vertrauen aussprechen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Und ich bin danach, direkt nach dem Gespräch, dann bin ich in die Klinik Andrea besucht und laufe da rein. Da kommt mir einer entgegen, der mich vorher schon ein paar Mal erlebt hat. Sagt, Herr Bitzer, was ist mit Ihnen? Was soll mit mir sein? Sie laufen so aufrecht. War mir nicht bewusst. Und im Rückblick habe ich gesehen, Gott hat, also das Wunder, dass Andrea gesund wird, ist nicht passiert. Sie ist 2 Tage später gestorben. Aber ein Wunder ist passiert und das fand ich auch sehr krass, weil ich es so in dem Ausmaß noch nie erlebt hatte. Gott hat mir einen Frieden geschenkt, der höher ist als die Vernunft, wie Paulus es mal in Philipper schreibt. Und die Vernunft hat damals gesagt, durchdrehen oder umbringen. Das waren eigentlich die Optionen, weil das war so abartig und so schrecklich, ging eigentlich nicht. Und der Friede war höher. Ich hatte bis dahin immer gefragt, warum, was soll das? Ja, in frommen Kreisen heißt dann immer, du darfst nicht warum fragen, du sollst wozu fragen. Ich sage, das ist das ganze grün angestrichen. Völlig egal, ob du warum oder wozu fragst. Ja. Du willst immer einen Grund, du willst immer einen Sinn, du willst immer einen Ausblick haben. Den gibt es ganz oft nicht. Ja? Die Fragen waren für mich weg, ja? Weil der Friede Gottes da war. Und ich kann es nicht beschreiben, das klingt manchmal also ein bisschen spooky. Da ist kein Blitz vom Himmel gefahren und kein Engel vom Himmel gekommen oder sonst irgendwas, sondern ich habe nachher gemerkt, ich hatte den Frieden.
Hat und sich innerlich was verändert.
Ja, und ich war nachher ruhig. Und es war trotzdem furchtbar. Ja? Und ich habe nachher bei der Abschiedsfeier von Andrea habe ich selber noch was gesagt. Und ich sage, wir erleben zurzeit verschiedene Wirklichkeiten. Und die eine Wirklichkeit ist so schrecklich, dass ich sie nicht zu Ende denken kann. Ja? Andrea ist nicht mehr da, das kann ich nicht denken. Und die andere Wirklichkeit ist auch so krass, dass ich sie nicht denken kann, nämlich ich erlebe gerade Gott in einer Art und Weise, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ja, Gott war teilweise spürbar, greifbar.
Ja. Danke fürs Teilen. Ja. Ja. Diese Geschichten, die du beschrieben hast, wo Menschen wirklich mit Tod und Trauer auch konfrontiert sind, das sehen wir ja auch viel in der Bibel. Mhm. Und Stefan, da möchte ich dir die Frage stellen, was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Tod und Trauer?
Mhm. Ja, also was du so an Erfahrung gemacht hast, das ist für mich ganz wichtig, das finden wir nämlich auch schon in der Bibel. Mhm. Und ich wende mich ein bisschen dagegen, dass bei vielen Christen es ja so ist, naja, der Tod, das ist die Durchgangsstation und das wird ganz schnell auch so ein bisschen um den Teppich gekehrt und dann wird das fromm verbrämt. Mhm. Und ich höre bei dir raus auch, man muss den Schmerz des Todes auch mal aushalten und auch aushalten lassen.
Es gibt keinen anderen Weg.
Ja, aber das ist schon eigentlich die biblische Botschaft dazu. Mir sind so Beispiele in der Bibel immer da ganz wichtig. Zum Beispiel bei Jesus war das so. Er hatte einen Freund, der hieß Lazarus. Mhm. Und der war gestorben. Mhm. Und Jesus kommt nach ein paar Tagen dann dahin. Und da ist natürlich große Aufregung und so. Und was tut Jesus? Und die Bibel beschreibt das so ehrlich, so echt. Er weint. Er weint über seinen Freund Lazarus. Die irre Sache dabei ist, dass er ihn ja kurze Zeit später auferweckt.
Er wusste es ja schon.
Er wusste schon, dass er auferweckt ist und weint trotzdem. Er teilt den Schmerz. Und das halte ich für absolut wichtig, wenn Jesus das tut. Eine andere Geschichte ist das mit seinem anderen Freund, Johannes der Täufer. Der hatte ihn ja getauft, Jesus. Und Johannes war dann auf schreckliche Art und Weise umgebracht worden. Und das überliest man schnell in der Bibel. Und dann heißt es, dass Jesus diese Botschaft bekam, der Täufer ist umgebracht worden. Und da zieht er sich zurück von seinen Jüngern und es heißt, er ging an einen einsamen Ort. Und wahrscheinlich wirst du das auch kennen, es gibt unterschiedliche Arten, wie man Trauer verarbeitet. Die einen brauchen Menschen um sich herum und müssen reden und die anderen ziehen sich aber zurück. Und das haben wir auch bei Jesus. In dem Moment konnte er nicht mit Menschen zusammen sein, er zieht sich zurück als Ausdruck tiefer Trauer. Und das ist für mich auch theologisch wichtig, denn Gott hat ja dem Menschen die Fähigkeit zu geben, zu trauern. Das ist von Gott von Anfang an in die Schöpfung hineingelegt worden. Und die Eigenschaften des Menschen sind ja Spiegelbilder der Eigenschaften Gottes. Das heißt, Gott weiß, was Trauer bedeutet, was Schmerz bedeutet, weil er es auch selber kennt.
Ich meine, Jesus selbst stirbt ja auch am Kreuz.
Ja, genau.
Was denkst du, wie sich Gott Vater gefühlt hat, als Jesus, sein Sohn, am Kreuz gestorben ist?
Ja, ja. Für uns ist ja das Kreuz natürlich das Symbol der Erlösung und das wird dann auch ganz schnell, der ist ja ganz toll, dass er am Kreuz gestorben ist, aber wir müssen uns deutlich machen, der Tod an einem Holzkreuz war der schlimmste Tod und der schlimmste Sterbeprozess, den es überhaupt gab, weil man am Kreuz erstickte. Das war ein Erstickungstod und Experten sagen ja, der Erstickungstod ist eigentlich der schlimmste Tod, den man sich so vorstellen kann. Und das, was da passierte, war ja der Sohn Gottes. Das heißt, das Wichtigste und Wertvollste, was Gott überhaupt hatte, stirbt in diesem Moment am Kreuz. Natürlich für uns, aber was das für ein Schmerz bedeutet, sein Kind zu verlieren, seinen Sohn zu verlieren und so. Und ich bin mir sicher, auch wenn es explizit da nicht steht, dass das der schlimmste Schmerz war, den Gott erlebt hat. Er hat sich auch abgewandt, dann auch aus verschiedenen Gründen dann von ihm. Es heißt ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott wandte sich ab. Aber dass das der Schmerz Gottes wird sichtbar beim Tod Jesu auf Golgatha. Und das alles zeigt mir, dass die Bibel, der christliche Glaube und Gott selbst auch den Trauerschmerz sehr wichtig nimmt und nicht einfach übergeht. Und ich glaube, das müssen wir heute auch wieder neu leben, auch in unserer Welt, die eigentlich eine trostlose und trauerlose Welt geworden ist.
Stefan, wie erlebst du das konkret in deinem Alltag? Du hast mir mal gesagt, du hast so 1 bis 2 Beerdigungen pro Woche, gibst verschiedene Trauerseminare, hast auch Trauergruppen, die du begleitest. Wie tröstet man Menschen, die Leute verloren haben oder auch andere Menschen, die mit Trauernden unterwegs sind?
Ich glaube, zunächst müssen wir noch mal kurz zurück und überlegen, was heißt trösten. Und da steckt für mich schon ganz viel drin in der Antwort. Ich habe den Eindruck, dass bei ganz vielen Menschen in diesem Trost, in diesem Trösten drinsteckt, ich muss helfen, dass es wieder gut wird. Also dir geht schlecht, ich krieg mit, du weinst, ja, dann muss ich jetzt irgendwas tun, dass du aufhörst zu weinen. Und ich behaupte inzwischen, nach Erfahrung mit vielen 100 Trauernden, die ich begleitet habe, ich kann mit Worten nicht trösten. Und es ist auch nicht meine Aufgabe. Ja? Weil was will ich dir denn sagen? Wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was kann ich denn einem Trauernden sagen mit Worten, sodass seine Situation besser wird? Ja? Das wird schon wieder. Das sind alles die ganzen Sprüche, die ich so oft höre von Trauernden.
Hast du es auch selbst erlebt, als deine Frau gestorben ist?
Ja, die erste Reaktion, die damals kam, ist, Stefan, uns müssen alle Dinge zum Besten dienen. Ich hätte kotzen können, Entschuldigung. Weil das einfach, das greift die Situation überhaupt nicht auf. Das nimmt eigentlich überhaupt auch nicht ernst, was hier abgeht. Ja? Weil das gleich wieder versucht, wieder so eine Perspektive zu öffnen und später wirst du mal sehen, wozu das gut war. Ein Trauernder kennt keinen später, der kennt jetzt. Und für ihn ist es jetzt schlimm und jetzt schrecklich. Ja? Und wenn ich dem sage, du bist ja noch jung, du kannst ja noch mal heiraten, dann ist das völlig abstrus, weil, mal davon abgesehen, mir geht es ja nicht darum, Hauptsache Frau. Mir wurde später auch gesagt, sie brauchen eine Frau. Ne? Mit einem habe ich längst diskutiert und gesagt, ich brauche keine, wenn, dann will ich eine. Und meine erste Liebeserklärung an meine jetzige Frau war, ich brauche dich nicht, aber ich will dich.
Weil ich romantisch.
Ja, aber ich fand das ganz wichtig.
Ja.
Und es ist alles so die Perspektive nach vorne. Das heißt, trösten wird immer versucht, ja, ich sage dir jetzt was Nettes oder ich bringe dich zum Lachen oder ich lenke dich ab. Nein, nimm doch mal den Schmerz des anderen an. Ich habe vor vielen Jahren den Satz gehört, viele Pfarrer trösten zu früh. Und er hat mich sehr nachhaltig geprägt und sehr nachdenklich gemacht. Dachte, da heißt es dann auf den Friedhöfen, heißt es, wir sind traurig, aber... Ja, das, was du gerade auch sagtest. Ja. Wir sind traurig, dass der gestorben ist, aber der ist ja jetzt im Himmel und dem geht es ja jetzt gut. Sag, lass doch mal das Aber weg. Und sag doch mal, wir sind traurig, ja, das ist schlimm, dass er nicht mehr da ist.
Also diesen Schmerz einfach auch mal auszuhalten.
Zunächst mal anerkennen. Und wie der Freund es bei mir gemacht hat, das ist wirklich schlimm. Ich kenne keinen, dem es so dreckig geht wie dir. Und das sind für mich die Freunde von Hiob auch so ein großes Beispiel. Ja? Die kamen zu Hiob, als dem so dreckig ging, haben sich eine Woche lang mit dem in den Dreck gesetzt.
Einfach mal hingesetzt. Ja?
Und die Klappe gehalten. Mhm. Und ich sage immer, in der Trauer geht es eigentlich darum, und beim Trösten qualifiziert die Klappe halten. Also Klappe halten nicht im Sinne von weglaufen, was ganz viele erleben leider, viele Trauernde, sondern da sein, präsent sein und aushalten. Mhm. Und zwar zunächst mal meine Hilflosigkeit, weil ich kann dir nicht helfen. Ich kann deine Situation nicht verändern. Was hätte mir damals geholfen? Ich sage, bring mir meine Frau wieder, das hilft mir. Aber sonst gibt es auch nichts. Was hilft mir denn? Und was mir dann im zweiten Schritt geholfen hat, ist, Leute haben mir irre viel Geld geschenkt. Leute haben uns Essen gekocht. Leute haben sich um meine Kinder gekümmert. Leute haben mir die Wäsche gewaschen. Leute haben... Und so weiter. Und das kann sich ja beliebig fortsetzen. Wasch den Leuten das Auto, mähe den Rasen, wechsle die Winterreifen.
Also eher so praktische Sachen im Alltag.
Einfach, um ihm zu zeigen, du bist nicht alleine, ich halte es mit dir aus. Nimm die Leute in den Arm. Ich werde immer wieder gefragt, was sagt man denn auf dem Friedhof zum Kondolieren? Sag, was willst du denn sagen? Ja, ich will trösten. Und wenn ich böse bin, frage ich, wen? Den oder dich?
Dich.
Ja. Weil dann habe ich ja was gesagt, dann habe ich ja mein Beileid ausgesprochen, dann habe ich es ja erledigt. Ja? Sei nein, du musst da gar nichts sagen, sondern sei da, halt's mit aus. Manchmal ist es auch nur gut, wenn du was machst.
Darf ich das ergänzen, Stefan? Weil ich finde, das ist auch ein ganz tolles biblisches Prinzip, Glaubensprinzip. In der Bibel heißt es ja, Gott tröstet. Jesus wird als der Trost Israels bezeichnet, von dem alten Simeon. Und ein Name des Heiligen Geistes ist ja, dass er eigentlich der Tröster ist. Also alle drei Personen der Gottheiten haben das Trostsymbol in sich. Und trotzdem wird ja nicht gesagt, wie sie konkret trösten. Ich glaube, das ist einfach, weil sie da sind. Weil sie da sind. Allein die Existenz, es heißt immer wieder auch in dem Psalmen, Gott war mir nah in meiner Trauer, in meinem Schmerzen. Da wird nicht gesagt, er hat das und das gemacht, sondern es ist die Nähe, die Empathie, die einfach die Existenz eines Leidenden durchdringt, bis in die Tiefe. Oder was du sagtest, auch diesen Frieden erfahren, das kann man ja kaum beschreiben, was das eigentlich ist. Sodass ich glaube, dass gerade dieses Trostding in der Bibel auch genau da ist, einfach Menschen nahe zu sein.
Und was ich dann in der Praxis ganz oft erlebe, dass die Leute sagen, ja, Gott ist mir so weit weg, aber Gott wohnt ja, warum auch immer er sich das ausgedacht hat, hat gesagt, ich wohne in meinen Menschen. Ja, ja. Das heißt, Gott kommt mir doch nahe durch meine Mitmenschen, durch die Mitchristen etc. Und dann bist du da, dann reichst du mir die Hand, dann hältst du mit mir aus, dann gibst du mir ein Taschentuch. Und das ist manchmal das Größte, was du machen kannst bei einem Trauernden. Gib ihm ein Taschentuch. Eins meiner Kinder hat mal gesagt, der Papa hat immer ein Taschentuch in der Hosentasche. Stimmt, habe ich immer dabei. Ja? Und wenn einer heult, ich finde es großartig, wenn jemand weint in meiner Gegenwart. Also nicht, weil ich froh bin, dass einer heult, aber dass er sich traut. Viele trauen sich das gar nicht. Ja? Und was ich dann mache, ist nicht, hör doch auf. Und nein, lass das, sondern krieg ein Taschentuch. Lass den heulen. Ja? Und das finde ich schön. Und dann ist Gott anwesend durch andere. Ich hatte am Anfang auch Trauerfeiern, die du vorhin angesprochen hast. Ich habe am Anfang immer gesagt, als ich damit begonnen habe, ich mache die nur, wenn ich da ein Gebet sprechen darf und einen Segen oder ein Vaterunser oder irgendwas. Mache ich inzwischen nicht mehr. Also ich habe ganz viele
Warum
Menschen,
nicht mehr?
Die mit Kirche, mit Gott, mit Glauben nichts am Hut haben und die halt einen Trauerredner brauchen. Also ich bin ja freier Trauerredner und ich sage, Gott ist doch da, weil ich da bin. Das muss ich doch nicht noch ritualisieren. Also ich spreche gerne ein Gebet. Und wenn die Leute so vorsichtig fragen, können wir vielleicht einen Vater unser sprechen? Dann sage ich, ja, kriegen wir hin. Ja? Aber Gott ist doch anwesend durch mich. Ja? Das muss ich doch nicht mehr explizit zum Ausdruck bringen und da nochmal irgendwie ein Gebet sprechen deshalb. Ja? Gott tröstet durch die Menschen.
Ich meine, als Christen glauben wir jetzt auch an die Auferstehung. Ne? Jesus ist nach seinem Tod 3 Tage später wieder auferstanden. Und das ist ja das, was besonders in christlichen Beerdigungen auch so rauskommt, wo viele Christen sagen, das ist doch keine Trauerfeier, sondern eher ein Freudenfest, der ist jetzt bei Jesus. Wie verhält sich das zueinander, diese Trauer und dieser Schmerz auf der einen Seite und diese Hoffnung und die Auferstehung auf der anderen Seite? Wie erlebst du das praktisch?
Zunächst mal ganz wichtig, wir trauern immer wegen uns und nicht wegen des Verstorbenen. Ja? Ich habe damals auch gesagt, ich gönn's dir. Also ich habe so mit Andrea geredet und habe gesagt, du sitzt jetzt so Folge 7 und spielst Harfe, wunderschön, gönne ich dir. Ich habe die ganze Scheiße an der Backe. Ich muss hier gucken, wie ich mit 4 kleinen Kindern zurechtkomme und Windeln wechseln und Schulanmeldung etc. Ja? Ich traure wegen mir. Und ich gönne es ihr bis heute und ich freue mich drauf. Und das sickert im Laufe der Zeit sicherlich durch, dass ich sage, ja, ich freue mich drauf, Andrea mal wiederzusehen. Und ich weiß, dass es ihr gut geht, großartig. Ja? Entlastet mich, aber nimmt nicht die Trauer weg. Das eine löscht das andere nicht aus. Und das Leben ist für mich eben deshalb seitdem noch viel mehr kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und das ist auf der einen Seite die Wirklichkeit, die schrecklich ist. Ich verstehe es bis heute nicht und es ergibt für mich bis heute keinen Sinn, dass Andrea mit 37 gestorben ist. Das ist unfair, das gehört sich nicht. Es gehört verboten, dass so junge Menschen sterben. Ich habe fast nur mit Jüngeren zu tun. Und auf der anderen Seite ist die Wirklichkeit, ja, Auferstehung, ja, es geht weiter. Wie du vorhin auch sagtest, es kommt noch was nach dem Tod. Ja? Aber in der akuten Trauer spielt es aus meiner Erfahrung fast keine Rolle. Ja, und deswegen finde ich es auch auf den Beerdigungen oftmals zu früh. Ja, ich kann dann von dem Glauben des Verstorbenen reden und sagen, ja, er wusste, wo er hingeht. Ja? Und es kann für uns auch ein Ansporn sein, denk doch mal drüber nach, wie ist es mit dir? Aber dann zu sagen, oh, wir sind gar nicht traurig, weil es ist ja alles so schön, stimmt einfach nicht.
Das ist billiger Trost.
Ja, und nimmt die Leute nicht ernst. Ich hatte es vor einiger Zeit erst wieder erlebt, war ich selber zu Gast auf einer Beerdigung. Und der Redner hat die ganze Zeit von Halleluja und wie schön und jetzt ist ja alles gut und so weiter. Und ich sah die Familie sitzen mit Tränen in den Augen. Denen war es nicht nach Halleluja.
Geht völlig an ihnen vorbei.
Ja? Und es tröstet in dem Moment auch nicht.
Es gibt ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der sagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Und das widerspricht ja eigentlich dem, was wir erleben oder was du auch gerade beschrieben hast. Wir verzweifeln in dieser Welt. Wir verzweifeln im Angesicht des Todes und im Angesicht des Sterbens, das wir erleben. Wie ordnest du, Stefan, dieses Zitat dann ein?
Das ist schon steil, aber es ist bei Bonhoeffer in einer bestimmten Situation natürlich geschrieben. Das muss man wissen. Im Dritten Reich. Ja, und das Dritte Reich war eigentlich im Grunde genommen die Verzweiflung an sich. Und da kommt dieser Hoffnungsstrahl der Auferstehung rein bei Bonhoeffer. Das würde ich jetzt nicht auf jede einzelne persönliche Situation beziehen. Aber es ist so der grundsätzliche Lösungsansatz, würde ich schon sagen. Vor einigen Wochen ist mein Schwiegervater gestorben. Ich will das mal erzählen auch. Er war ein gläubiger Christ, hat aber auch am Leben gehangen. Er hatte eine schwere Herz-OP, hatte die eigentlich nicht gut vertragen und ist dann nach einigen Wochen verstorben. Und ich habe ihn mit unserer Familie begleitet in der Intensivstation. Und es war eigentlich tagelang so, dass er gesagt hat, das wird schon wieder, und er hatte noch Lebenskraft. Und dann eines Tages, da kam ich nur gerade auch zu Besuch, es war wegen Corona nur einer, leider auch zugelassen, da merkte ich, hatte sich was verändert. Und er hatte praktisch in der Nacht die Gewissheit bekommen, es ist gut, ich darf gehen. Und das, er hatte so auch so, was du sagtest, auch diesen Frieden plötzlich in sich. Der war wie verändert. Und er hat auch offen mir gegenüber gesagt, er weiß auch, er wird erwartet. Genau. So. Und das war natürlich ein Wahnsinnsding, muss ich sagen, auch im Krankenhaus selber. Der Arzt ist dann gekommen, wir haben dann besprochen mit dem Arzt, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen auch runtergefahren werden. Gab es noch ein lustiges Missverständnis, hat dem Arzt dann gesagt, er wollte nach Hause gehen. Er meinte aber die himmlische Heimat. Der Arzt meinte, er wollte sie gerade selbst entlassen, das haben wir dann geklärt. Aber da war auch so etwas, wo ich dachte, das ist eigentlich diese Auferstehungshoffnung gewesen, die, wie gesagt, man nicht so schnell jemand zusprechen sollte, aber die so aus der Tiefe der Nähe Gottes kam. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, der Tod ist ein Stachel. Und das haben wir hier thematisiert. Und der soll auch Stachel sein, weil der wirklich da ist und nicht schnell beiseite geschoben werden. Aber der Stachel kann auch weggenommen werden in der Gewissheit, das Schönste kommt noch, es gibt eine Ewigkeit. Ich darf zu Gott gehen. Und darf wissen, das Leben hier ist nicht alles, es geht weiter. Und das ist diese riesigen Hoffnungen, die wir auch als Christen haben dürfen. Das war sehr, sehr beeindruckend.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Danke für eure Offenheit und Ehrlichkeit. Danke für euer Dasein.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Wenn das Herz bricht über Tod und Trauer, das war unser heutiges Thema. Der Tod kommt fast immer zu früh, aber er gehört zweifellos zum menschlichen Leben dazu. Der christliche Glaube liefert da nicht immer eine Antwort auf die Frage nach dem Warum, aber er spendet Trost mitten im Leid, mitten im Schmerz. Nächsten Monat geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.